Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wir schauen auf die Themen des Tages und zu diesen Themen des Tages zählen natürlich die Nachrichten, die uns erreichen aus Nahost. 180 Raketen hat der Iran auf Israel abgefeuert in der Nacht. Mindestens ein Mann, ein Palästinenser, ist im Westjordanland dadurch gestorben. Es gab natürlich Verletzte, aber insgesamt wurden wohl viele dieser Raketen abgefangen. Es ist aber vor allem ein weiterer Schritt in der befürchteten Eskalation im Nahen Osten. Israel hat bereits Vergeltung angekündigt, war auch Thema gerade in den Nachrichten. Und darauf nimmt, ich habe hier einen kleinen Auszug aus dem Interview mit Michael Gahler, dem CDU-Außenpolitiker, heute früh aus dem Deutschlandfunk. Darauf nimmt Gahler Bezug, wenn er das sagt.
Wenn ich der Regierung zuhöre, behält sie sich ja vor, da wiederum zu reagieren. Aber sie hat keinen Zeitraum festgelegt, nicht den Umfang festgelegt. Das heißt, da kann durchaus auch einiges passieren. Wir haben ja bei dem letzten Mal, haben wir ja auch eine, sage ich mal, gemäßigte israelische Reaktion gesehen und der Iran hat das dann abgebucht als erfolglos. Wir sind in einer Situation, wo wir als Europäer und auch als Amerikaner leider nur Zuschauer sind. Ich denke, am Ende kann es keine Alternative dazu geben, als dass dieser Zirkel durchbrochen wird.
Das sagt der CDU-Außenpolitiker Michael Gahler bei mir im Studio. Sabine Adler, selbst vor gar nicht allzu langer Zeit für Recherchen auch in Israel gewesen. Nehmen wir mal den letzten Aspekt, den Michael Gahler gerade genannt hat. Die USA und auch Deutschland können eigentlich nur zuschauen. Sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe das ähnlich und das kann man auch daran bemessen, dass ja immer wieder Warnungen von Joe Biden, also dem amerikanischen Präsidenten höchstpersönlich, an die Adresse von Ministerpräsident Netanyahu gerichtet werden. Und der sich eigentlich überhaupt nicht darum schert. Und das, was ich bei meinem letzten Besuch in Israel auch immer wieder gehört habe, ist, dass sich die Israelis nicht hindern lassen wollen in ihrem Kampf, in ihrem Krieg, sowohl in Gaza und ich glaube, das gilt in Libanon wirklich nicht weniger, wenn man sieht, mit welcher Härte da vorgegangen wird, weil diese Bedrohung eben als so existenziell wahrgenommen wird. Man kann überhaupt nicht anders.
Wenn wir auf Israel schauen, das ist eine Regierung, die da handelt, die ja international eigentlich nichts mehr zu verlieren hat an Ruf und auch selbst Stichwort USA, Stichwort deutsche Seite, wenn wir anschauen, wie das Verhältnis von Annalena Baerbock beispielsweise zu Benjamin Netanyahu ist, wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand steht und deswegen ja möglicherweise auch intensiver, radikaler handelt, als das andere Regierungen tun würden. Also vor allem, wenn man noch ergänzt, wir haben auch einen Regierungschef, der eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, außer sein Amt.
Ja, ich glaube, dieses Vorgehen der israelischen Regierung auf das politische Überleben von Netanyahu zu reduzieren, wäre wirklich sehr unterkomplex. Damit ist es nicht allein erklärt. Es ist damit erklärt, dass die Bedrohung ja wirklich buchstäblich von allen Seiten kommt und dass, wenn man sich das wieder anschaut, und das war gestern Abend wirklich sehr, sehr gut zu sehen, wenn man sich anschaut, aus dem großen, riesengroßen Iran auf dieses kleine Israel werden da die Raketen abgefeuert und dieses Mal waren es mehr Raketen als Drohnen, was die Sache noch mal schwieriger gemacht hat. Und ringsherum, also wenn, also auch diese Gespräche in Israel jetzt zum Beispiel, die ich geführt habe, die haben immer wieder auch ergeben, dass dieses Bewusstsein unter den Israelis deutlich zugenommen hat, die oder wir. Das heißt, das ist wirklich für sie eine Überlebensfrage. Mir hat ein Friedensaktivist, der sehr viel mit palästinensischen Partnern gearbeitet hat, gesagt, das ist tatsächlich so, die haben uns immer wieder gesagt, wir wollen euch ins Meer treiben, wir wollen euch töten und wir haben gesagt, ja, aber eigentlich wollt ihr doch nur besser leben, eigentlich wollt ihr doch nur mehr Rechte, eigentlich wollt ihr doch, dass das mit dem Land geklärt wird und wir haben das nicht wirklich für bare Münze genommen und das ist jetzt die Quittung. Ich glaube, das können wir uns in Deutschland wirklich einfach nicht klar machen.
Das ruft aber natürlich nach der Frage, was passiert jetzt? Also wir erleben im Moment eigentlich noch die offene Situation. Ist das eine Eskalation, die aber in gewisser Weise eine kontrollierte Eskalation ist? Der Iran hat ja gleich auch signalisiert, 180 Raketen, aber das ist erstmal unsere Antwort. Jetzt werden wir sehen, wie Israel reagiert, ob das auch eine militärische Reaktion ist. die man genau bis zu dem Limit macht, von dem man ausgehen kann, dass der Iran es noch politisch verkaufen kann, auch gegenüber einer eigenen Bevölkerung, darauf wiederum nicht zu massiv zu reagieren. Oder aber, und das würde natürlich für diesen Gedanken sprechen, also diese Feindschaft einfach konstatierend, dass jetzt auch Israel weitergeht und beispielsweise die Atomanlagen des Iran angreift, möglicherweise auch das fortsetzt, was man gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, nämlich gezielt die Führer von Terrororganisationen Hamas, Hezbollah, aber möglicherweise eben auch im direkten iranischen Regierungsumfeld zu eliminieren. Das ist ja irgendwie ein etwas euphemistischer Begriff für zu ermorden.
Also ich finde es im Moment noch nicht sicher einschätzbar zu sagen, ja, Israel sieht auch die atomare Bedrohung, das Atomprogramm des Iran als so derartig existenzgefährdend, dass es diesen Krieg gleich noch mitführt. Denn es war ja so, man hat sich ja nicht vorgestellt, dass jetzt während des Gaza-Krieges tatsächlich diese große Front, nämlich Libanon, aufgemacht wird mit präzisen Schlägen, mit dieser Pager- und Walkie-Talkie-Aktion, die ja schon wirklich sehr, sehr aufhorchen ließ und eine riesige Vorbereitung auch für die Geheimdienste gekostet haben muss, hat man ja eigentlich gedacht, gut, das ist jetzt dieser chirurgische mehr oder weniger Schlag, wenngleich das natürlich im Zusammenhang mit vielen tausenden Verletzten auch euphemistisch ist. Aber Israel hat sich ganz offensichtlich dazu entschlossen, diese grundsätzliche Gefahr, die von der Hezbollah ausgeht und vor allem von diesen nahezu 200.000 Raketen und ihren Stellungen, das muss man sich auch mal vorstellen. Also wartet man darauf, dass irgendwie 100.000 Raketen abgefeuert werden auf das eigene Land und da selbst der Iron Dome, der nun wirklich, wie man gestern wieder gesehen hat, sehr, sehr gut funktioniert, dann damit hoffnungslos überfordert ist und es wirklich zu vielen Opfern kommt. Sie haben eben nicht darauf gewartet, weil sie diese Gefahr so groß einschätzen und ob das mit der atomaren Gefahr, dem Atomprogramm des Iran auch so ist. Wir werden es später erfahren.
Es ist ja auf jeden Fall ein Konflikt, der auch mit anderen Konflikten verbunden ist. Allein wenn wir uns die Akteure anschauen, der Iran ist jetzt natürlich ganz zentral auch die Fragestellung. Das war ja auch Thema Ihrer Recherchen, als Sie in Israel waren. Sie, die Sie ja auch für uns, für die Deutschlandfunkfamilie maßgeblich sich auf den Ukraine-Krieg konzentriert haben. Ja.
Genau, ich habe eben gesehen, da sind doch die gleichen Akteure. Da sind doch zum Beispiel, die Hamas wird nach Moskau eingeladen, kurz nach dem Gaza-Krieg, kurz nach dem 7. Oktober. Also der Gaza-Krieg hat noch nicht richtig angefangen. Da stehen die Hamas-Vertreter in Moskau und kriegen Putins Unterstützung. Die Verbindungen zur Hezbollah, die natürlich der enge Schulterschluss, der ja noch mal viel, viel enger geworden ist mit dem Iran. Also nicht nur die Belieferung des Irans, also Russlands durch den Iran mit Drohnen, sondern das ist ja immer schon, auf viele Jahre schon, ein gegenseitiges Waffenprogramm geworden. Aber man hat immer gedacht, das geht in die andere Richtung, nämlich immer Raketentechnik aus Russland in den Iran. Und jetzt haben wir erlebt, nein, es geht wirklich und in einer ganz entscheidenden, für Russland auch entscheidenden Kampfführung um iranische Drohnen, die wirklich zu Tausenden auch immer im Nachschub noch geliefert werden. Und es gibt also diese Drohnen, das wissen wir seit April und wissen wir seit gestern auch, fliegen eben jetzt nicht mehr nur iranische Drohnen auf die Ukraine, sondern eben auch auf Israel. Und es gibt einen anderen Player, der da auch drin steckt, nämlich Nordkorea. Nordkoreanische Waffen in großem Stil von Russland eingekauft oder überlassen bekommen, weiß man nicht so genau, werden auch im Gazastreifen eingesetzt, werden auch nach Gaza geschmuggelt. Also das heißt, wir haben es da mit Playern zu tun und wir haben es noch mit einem Player zu tun oder mit einer ganz besonderen Beziehung, wie nämlich die dann auch so im Nachhinein erklärt hat, warum ist Israel eigentlich so vorsichtig im Umgang mit Russland? Warum nimmt Israel keine ukrainischen Flüchtlinge in großem Maßstab auf, nur ukrainische Juden, in Anführungszeichen? Oder warum liefert es keine Waffen, das war noch vor dem Gaza-Krieg, warum liefert es keine Waffen an die Ukraine, warum unterstützt sie da nicht? Und die Antwort ist, weil Israel sich aufgrund seiner wirklich bedrohlichen Lage es überhaupt nicht leisten kann, Russland als einen Gegner in der Region, in der arabischen Region gegenüber zu haben. Also dass da noch jemand zusätzlich zündelt gegen Israel.
Den auch noch, ne, könnte man sagen, bei der langen Liste der Gegner, die sich da um Israel herum formiert haben. Sabine Adler heute bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur.